Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Börse Online. Mein Name ist Marian Kopocz, Leitung Digital bei Börse Online und ich bin heute wieder hier mit Frank Pöpsel, unserem Chefredakteur.
Hallo Herr Kopocz, schön.
Ja, Herr Pöpsel, wir haben ja vor ein paar Wochen Ihren Vortrag, den Sie auf dem Fondskongress gehalten haben, online gestellt. Haben gedacht, okay, das machen wir halt mal. Und ja, das Video war ja super angekommen. Unser am zweitmeisten geschautes Video aktuell. Schon rund 70.000 Klicks. Wir verlinken es auch unten nochmal in der Videobeschreibung. Und Sie waren auch bei unseren Kollegen, Ex-Kollegen im Lockerroom-Talk.
Genau.
Das Video verlinken wir unten auch. Und beide Videos mit Ihnen waren gut angekommen, weil Sie unbequeme Wahrheiten angesprochen haben.
Ja, das ist so ein Hobby von mir. Ich lese natürlich Zeitung und ich lese alles Mögliche. Und wenn ich dann wieder so einen Schmarren entdecke, wo die Leute eigentlich was ganz anderes denken, dann fotografiere ich mir das immer am Handy ab. Das ist so mein Storyboard. Und ja, so wie andere Bilder drauf haben. Meine Frau hat die schönen Bilder und ich habe dann hier. Und da entstehen dann so Editorials draus und jetzt entstehen dann solche kleinen YouTube-Vorträge. Und wenn es ankommt, macht Spaß. Es geht einfach darum, die Wirtschaftspolitik auch mal aus ökonomischer, aus journalistischer Sicht zu beleuchten, um mal zu hinterfragen, ob alles das, was wir so hören, auch tatsächlich mit Zahlen zu unterfüttern ist.
Und heute haben Sie uns auch wieder neue, unbequeme Wahrheiten mitgebracht. Sie legen nach. Worüber reden wir heute? Und Sie haben, glaube ich, ein paar spannende Fragen an mich mitgebracht.
Ja, ich habe mir gedacht, wie soll ich das jetzt machen? Und dann habe ich so ein kleines Quiz da draus gemacht und wir machen einen bunten Reigen. Der geht von der Energie über die Bundesbank, über Kindergeld bis nach Argentinien. Also lassen Sie sich überraschen.
Alles klar. Ja, dann lassen Sie uns doch direkt starten. Sie haben eine Frage mitgebracht.
Genau, also die Frage kann man natürlich nicht beantworten, würde ich jetzt nicht erwarten, aber einfach mal nur, weil es sich irgendwie vom Storyboard ganz gut fügt. Wer ist dieser Mann? Haben Sie irgendeine Idee?
Ich kannte ihn nicht.
Aber Sie können sich vielleicht was vom Hintergrund...
Ja, vom Hintergrund denke ich, er hat in den USA etwas zu sagen.
Genau, dieser Mann ist Stephen Chu und er war Nobelpreisträger für Physik 1997. Und unter US-Präsident Obama war er 4 Jahre Energieminister. Warum stelle ich Ihnen den jetzt vor? Mhm. Weil der hat kürzlich ein Interview in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung gegeben. Und von ihm kann man jetzt nicht sagen, also, dass er keine Ahnung hat. Also er war Nobelpreisträger und Energieminister und er sagt einiges über die deutsche Energiewende. Er sagt zur Abschaltung der Atomkraftwerke, wenn die Grünen vernünftig wären, würden sie Atomenergie vorziehen. Wir sehen nachher dann aber auch noch Gründe. Das sind jetzt einfach mal seine Aussagen.
Ja.
Er sagt außerdem, dass er absolut überzeugt war, dass die Deutschen die Energie, die die Kernkraftwerke liefern, nicht ersetzen können, nicht allein durch Erneuerbare. Und er sagte sofort, dass man da fossile Kraftwerke dafür braucht. Und genau das ist ja dann auch passiert. Und last but not least ist seine These, dass man die Energie, wenn man sie denn für die Erneuerbaren braucht, wenn die Sonne nicht scheint, der Wind nicht weht, dann muss man sie speichern. Und das ist sehr, sehr teuer. Und wenn man die Betreiber dann den Betrag in Rechnung stellen, dann ist das zu teuer für die deutsche Industrie. Mhm. Wir sehen, die deutsche Industrie wandert ab wegen der teuren Energie und die Kosten gehen durch die Decke. Das ist sozusagen seine These, die jetzt auch ja reell untermauert wird über das, was wir jetzt die ganze Zeit sehen und hören, über die Probleme der verarbeitenden Industrie in Deutschland. Und jetzt fragt man sich natürlich, wenn Sie auch fragen, warum haben wir eigentlich die Atomkraftwerke abgeschaltet?
Ja,
warum haben wir sie abgeschaltet?
Ja, weil wir Angst haben oder weil es ideologisch geprägt ist.
Genau, weil wir hatten damals Fukushima. Man hatte gerade die Laufzeit der Kernkraftwerke verlängert. Dann kam Fukushima. In den Medien wurde es eigentlich so dargestellt, dass dort fürchterlich viele Menschen umgekommen sind. Tatsächlich ist es kein einziger Mensch dabei gestorben.
Keiner dabei gestorben?
Keiner ist durch die Strahlung gestorben. Und er bringt dazu jetzt auch nochmal Zahlen und stellt die Frage, was ist gefährlicher, ganz ketzerisch, Atomkraft, Kohle oder Wasserkraft? Und er rechnet das in Todesfälle pro Terawattstunde.
So. Ich bin jetzt kein Energieexperte und ich denke, es ist wahrscheinlich eine überraschende Antwort, aber vom ersten Impuls hätte ich gesagt, es ist vielleicht Öl oder sowas, weil man was Dreckiges damit verbindet.
Genau. Wir sehen jetzt gleich die Todesfälle pro Terawattstunde und wir sehen, dass alles, was verbrennt, Braunkohle ist die dreckigste Kohle, dann kommt die Steinkohle, dann kommt das Öl, dann kommt Holz, Pellets und Biomasse. Alles, was verbrennt, verschmutzt die Luft. Mhm. Und die häufigste Todesursache ist eben Luftverschmutzung. Und ganz lustig, lustig ist es natürlich nicht, aber ganz überraschend, ist, dass sogar Wasserkraft mehr Todesfälle pro Terawattstunde als Atomkraft hat, weil manchmal halt eben ein Speicher platzt und dann wird irgendwas überschwemmt.
Ja. Also in dem Sinne ist ja Atomkraft, gibt es ja so gut wie kein Risiko, wenn man die Zahl hier sieht.
Naja, ist immerhin, wie gesagt, Nobelpreisträger. Mhm. Also ich hinterfrage die Zahlen jetzt nicht. Okay, ich denke, der wird wissen, was er da ausgerechnet hat. Und er zum Schluss provoziert er dann noch ein bisschen im Interview, das ist auch ganz interessant. In Fukushima wird Abwasser ins Meer abgelassen, innerhalb einer 3-Kilometer-Zone. Mhm. Und er sagt, selbst wenn man da draus Fisch isst, viermal pro Woche, die Japaner machen das vielleicht, wir jetzt nicht, die werden ja auch älter als wir, dann wäre die Strahlenbelastung geringer, als wenn wir eine Banane oder einen Blätterkohl aus China essen. Mhm. Also auch da für mich absolut überraschende Zahlen.
Ja, absolut.
Gehen wir mal weiter. Wir bleiben beim Thema Energie und gehen zum Thema LNG-Gas. Wir bauen jetzt unsere LNG-Speicher. Ja. Und ich hatte überhaupt nicht gewusst, ganz ehrlich, dass irgendjemand LNG-Gas aus Russland importiert. Mhm.
Man würde ja davon ausgehen, Erdgas, Erdöl, was auch immer, aber LNG?
Naja, Erdöl nehmen wir jetzt nicht mehr aus Russland.
Jetzt nicht mehr, aber wenn.
Und beim Gas sind die Leitungen fast alle kaputt. Ja. Also mal die Frage bei Deutschland ist es auch nicht so. Wie ist es bei Frankreich? Haben die jetzt mehr oder weniger oder genauso viel? Klar ist es immer das Provozierende, sie dürfen die Antwort geben.
Dann sind es 40% mehr.
Genau. Und in Zahlen sind es in Frankreich für 1,5 Milliarden hat Frankreich LNG-Gas aus Russland importiert. In Spanien sind es 1,8 Milliarden und eigentlich hat Belgien, weil es ja viel kleiner ist, mit 1,3 Milliarden sogar am meisten importiert. Und da fragt man sich doch irgendwie als normaler Mensch, warum machen wir den ganzen Scheiß? Ja. Ich meine, dann können wir auch gleich das andere Gas nehmen, das LNG-Gas nehmen aus Russland. Also das ist irgendwie ist es doch und alles nicht normal.
Ihrer Meinung nach, warum gibt es da jetzt keinen Aufschrei? Weil sonst gibt es ja dann immer einen Aufschrei, wenn es heißt, wir importieren da noch aus dem Land und aus dem Land. Ist das einfach nicht bekannt? Gibt es deswegen keinen Aufschrei?
Naja, ich habe das ja jetzt nicht aus dubiosen Quellen. Das weiß nicht, war auf T-Online oder sonst was gestanden. Ich kann es Ihnen nicht sagen. Ich weiß nur, dass lange Zeit eben so, auch nach dem Ukraine-Krieg, hat auch Italien noch relativ viel Rohöl aus Russland importiert. Ich weiß es nicht. Mhm. Keine Ahnung. Mhm. Wir bleiben jetzt beim Thema Ökonomie. Wir gehen ein bisschen weg von dem Thema Energie. Wir haben lesen auch jeden Tag zurzeit, sogar von den Wirtschaftsweisen, kommt die Forderung, dass die Schuldenbremse gelockert werden muss. Und da habe ich dann mal so rumrecherchiert und habe mir gedacht, ja gut, ist ja ein Haufen Geld, was man für die Energiewende braucht, logisch. Aber die Frage ist, wir haben ja schon in Deutschland weit Größeres gestemmt als eine Energiewende, nämlich nach dem Zweiten Weltkrieg haben meine Eltern zumindest dann oder meine Großeltern den Wiederaufbau gemacht. Und man fragt sich, wie viel Geld haben wir denn da Schulden gemacht? Und klar.
Vom ersten Impuls würde ich jetzt sagen 100 Milliarden D-Mark, aber es werden wahrscheinlich 0 D-Mark gewesen sein.
Ja, genau. Es waren 0 D-Mark. Wir haben von den Amerikanern 1,4 Milliarden bekommen im Rahmen des Marshallplans und von den 1,4 Milliarden haben wir 1 Milliarde wieder zurückgezahlt. Also richtig ist 400 Millionen wären wir noch in der Kreide gewesen. Und man fragt sich, damals ging's, heute geht alles nur mit Schulden. Mhm. Es liegt doch irgendwo auch an einer gewissen Anspruchshaltung, die man dann da auch hat. Mhm. Und die Schulden, die wir uns anschauen, das wissen wahrscheinlich viele der Zuschauer hier auch, wir reden immer von den Maastricht-Kriterien und die sind ja 60% vom Bruttoinlandsprodukt. Italien oder was haben weit über 100% vom Bruttoinlandsprodukt. Aber Professor Raffelhüschen, den Sie hier auch schon auf dem Kanal hatten, hat ausgerechnet, wie ist es eigentlich inklusive der Sozialkassen. Heißt, wir geben ja Milliarden in die Rente rein, in die Krankenversicherung, in die Pflegeversicherung und so weiter. Wir haben Lasten aus Pensionen für Beamte und Ähnliches, alles Sozialkassen. Und wenn wir das uns anschauen, das sind 448% vom BIP. Und das ist weit mehr als Griechenland zum Beispiel hat. Ja, also so von wegen AAA, ist das so richtig? AAA ist das da nicht mehr.
Wieso darf man das? Oder ist das bei anderen Ländern besser gefragt auch so? Wissen wir das? Ist dann bei Italien die wahre Schulden das auch noch viel größer?
Also kein Land in Europa hat ja solche Sozialkassen und solche sozialen Leistungen, wie wir es in Deutschland haben. Wir werden dazu nachher noch ein Beispiel sehen. Das ist das eine. Und tatsächlich beziehen eben die Maastricht-Kriterien die Sozialkassen nicht ein. Die messen einfach, nur die Staatsverschuldung.
Ist einfach egal. Okay.
Ja, ist einfach egal.
Alles klar.
Hat man vergessen. Ja. Was witzig auch noch war, das war eine Meldung neulich, die gute alte Bundesbank macht jetzt auch schon Verlust. Also sie macht 22 Milliarden Euro Verlust und die Rückstellungen sind komplett aufgelöst. Da habe ich mir auch überlegt, was heißt das? Wieso macht jetzt die Bundesbank 22 Milliarden Euro Verlust? Ja, das ist eigentlich ganz einfach. Die Bundesbank hat ja in der Phase nach der Finanzkrise und eigentlich bis zum Jahr 2021 haben sie ja Staatsanleihen aller möglichen Euro-Staaten aufgekauft. Also deutsche, italienische, spanische, griechische und so weiter. Mhm. In der damaligen Zeit haben die Staatsanleihen ja so gut wie keine Zinsen abgeworfen, teilweise sogar Negativzinsen. Diese Staatsanleihen haben es jetzt quasi auf der Habenseite.
Ja.
Ja? Auf der anderen Seite haben sie jetzt die Zinsen erhöht, also die kurzfristigen Zinsen. Das heißt, die Banken, die bei der Bundesbank Geld parken, die kriegen Geld dafür. Die kriegen 3,75 oder sowas ist gerade der Satz. Also kriegen die 3,75% und die können sie aber von nichts bedienen, weil die Staatsanleihen, die sie besitzen,
die werfen nichts ab
und sie müssen ihnen aber 3,75. Ja. Also machen sie miese. So, das ist jetzt erstmal logisch. Vielleicht mehr oder weniger schlimm, kann man dahingestellt lassen. Jetzt habe ich mich gefragt, wieso haben die eigentlich Rückstellungen und warum haben die komplett aufgelöst? Mhm. Also die Bundesbank ist ja auch eine Bank. Und wie jede Bank, also Banken machen auch Rückstellungen. Mhm. Wofür machen Banken Rückstellungen? Ja, zum Beispiel für miese Kredite. Weil sie sagen, der Wirtschaft geht schlecht oder sonst irgendwas. Ich kann mir vorstellen, dass mehr Kredite ausfallen. Oder die Zinsen steigen, der Schuldner kann die vielleicht nicht mehr bedienen und so weiter. Deswegen macht er Rückstellungen. So, offensichtlich war die Bundesbank bis letztes Jahr der Meinung, dass also Kredite ausfallen könnten.
Ja.
Also weil die Wirtschaft vielleicht schlechter wird, weil die Zinsen steigen. Jetzt sind die Zinsen gestiegen und die Wirtschaft wird auch schlechter, aber wir lesen unsere Rückstellungen komplett auf.
Das heißt, wir haben jetzt keinen Sicherheitspolster mehr, die sind weg.
Also, nee, also sagen wir mal, wenn jetzt die Bundesbank ein Problem hätte, dann müssten wir die halt rekapitalisieren und da müsste halt dann der Staat und dann der Steuerzahler wieder einspringen. Aber gut, die Bundesbank kann das natürlich auf der anderen Seite aussitzen. Und die 22 Milliarden, wenn sie dann wiederkommen, muss man dann irgendwie aus dem Haushalt zuschüssen. Weil die Bundesbank hat ja auch früher die Überschüsse in den Haushalt abgelöst. Aber ich frage mich halt, wenn es doch der Wirtschaft schlechter geht und die Zinsen höher sind, dann kann ich doch keine Rückstellungen auflösen, sondern ich müsste sie eigentlich anheben.
Ja.
Das kann man nur, wenn man Bundesbank ist.
Und wie kommen die damit durch? Wieso kommt man damit durch? Weil keiner was dazu sagt. Keiner was dagegen sagt.
Das weiß ich nicht, aber das führt uns zu dem anderen Thema der guten alten Target-Forderungen. Mhm. Das hatte ich in meinem anderen Vortrag angesprochen. Target sind sozusagen die Forderungen der Bundesbank gegen die Europäische Zentralbank ja, aus Warengeschäften innerhalb der EU, sagen wir, so ganz grob, oder auch aus Finanztransaktionen. Und diese Target-Forderungen, ich glaube, im Moment sind sie bei 1,2 Billiarden, ich müsste wieder nachschauen. Und die Frau Nagel, die jetzt bei der EZB im Direktorium sitzt und die auch früher, ich glaube, Vizechefin von der Bundesbank war, sagt, das sei irgendwie diese 1,2 Billionen, das sei eigentlich gar keine Forderung, das sei irgendwie nur eine buchhalterische Hin- und Her-Luftnummer. Aber in der Bundesbankbilanz unter dem Punkt 9 stehen sie als Forderungen drin. Mhm. Also entweder macht die Bundesbank Bilanzfälschung oder die EZB-Direktorin lügt. Also da ist irgendwie ziemlich viel im Argen mit der Bilanz.
Ja, verstehe.
Schauen wir mal weiter, was wir uns noch ausreden können. Ach ja, jetzt geht es uns ja, haben wir mitgekriegt, also dass unser Wirtschaftsminister gesagt hat, also der, wie hat er gesagt, der Wirtschaft geht es desaströs. Mhm. Und das hat ja dann in der folgenden Parlamentsdebatte, hat es ja dann Herr Spahn aufgegriffen, hat er gesagt, Herr Minister, Sie haben ja gesagt, der Wirtschaft geht es desaströs. Und oder dann hat er gesagt, nein, nicht der Wirtschaft geht es desaströs, es sind nur die Zahlen. Ja. Also wir sehen, die Zahlen rutschen ab. Ja. Wir sind drauf und dran, in eine Rezession abzugleiten. Und da gibt es jetzt, habe ich gefunden, eine Universität, die hat mal eine Modellrechnung aufgestellt. Was würde es denn bedeuten, wenn alle unserem Beispiel folgen? Mhm. Also alle vernichten ihre Wirtschaft, damit es dem Klima dann besser geht. Und die haben dann mal gesagt, was heißt es denn für die CO2-Bilanz? Mhm. Und da kommen wir zu folgenden Zahlen, dass der CO2-Austritt, also nicht alle Länder, die reichen Länder, ja, also was weiß ich, zum Beispiel USA, also die G7-Länder zum Beispiel. Also der CO2-Austritt wäre bis 2050 um 15,3% niedriger. Aber wir haben ja einen anderen Effekt, dass in den Emerging Markets, in den Wachstumsländern, die dürfen ja noch mehr ausstoßen, da nimmt der Ausstoß zu und insgesamt wäre der Effekt bei 3,6%. Er wäre also nicht sonderlich hoch. Mhm. Es hätte aber auch ganz andere, also die modellieren dann weiter und sagen, ja gut, wenn die Länder alle nicht mehr wachsen oder vielleicht sogar schrumpfen, dann haben sie auch weniger Steuereinnahmen. Und wenn sie weniger Steuereinnahmen haben, können sie weniger in Bildung, in Forschung und vor allen Dingen auch in ihr Gesundheitssystem, was ja sauteuer ist bei uns, investieren und sagen dann, dass in diesem Fall einfach die Lebenserwartung sinken würde in ihrem Modell um 1,5 Jahre in Deutschland. Also wir haben dann zwar weniger CO2 in der Luft, aber leben tun wir trotzdem kürzer.
Keine schöne Aussicht, sage ich mal.
Schauen wir mal weiter nach dem Wahnsinn, ja? Genau. Das ist eben diese Universität, Center of International Futures an der Universität Denver. Kann man googeln, kann man sich runterladen, die Studie. Wir sprachen ja vorher davon, dass wir eben den teuersten Sozialstaat in Deutschland haben. Und da war ich dann morgens vor einiger Zeit im Bad. Im Bad höre ich immer früher B5, aktuell BR24 heißt jetzt, der Nachrichtensender. Und da kam dann eine Meldung, dass eben Deutschland Kindergeld ins Ausland überweist. Also, Sie raten ja, wie das klar ist, sind 500 Millionen. Ich habe mich da mal gefragt, ich habe irgendwie gar nicht geglaubt, wieso eigentlich, was ist das eigentlich? Mhm. Da habe ich mich erst mal gefragt, ja, wo kommt denn eigentlich das Kindergeld her? Warum ist eigentlich Kindergeld in Deutschland erfunden worden? Mhm. Und ich glaube, das hat man 1954 hat man es erfunden oder eingeführt, weil nach dem Krieg gab es halt wirklich viele Familien noch mit prekären Lebensverhältnissen. Mhm. Und man hat ja auch damals noch mehr Kinder gekriegt. Und dann hat es eben Kindergeld gegeben. Und das wurde dann halt aufgestockt über die Jahre und so weiter und so fort. Und so, jetzt hat man also mal Kindergeld offensichtlich erfunden, damit Kinder, die in Deutschland aufwachsen, egal welcher Nationalität sie jetzt sind, dass es denen besser geht. Jetzt frage ich mich, aber die wachsen doch gar nicht in Deutschland auf. Ja, also da gibt es dann ein EU-Gesetz, das sagt, also wenn einer der Eltern in Deutschland arbeitet oder auch arbeitslos gemeldet ist, dann bekommen die Kinder, auch wenn sie überhaupt nicht in Deutschland leben, deutsches Kindergeld. Mhm. Und das wird jetzt noch doller. Ja. Die kriegen also nicht das Kindergeld, so viel wie sie jetzt zum Beispiel in Polen oder in Rumänien kriegen würden. Nein, sie kriegen das Kindergeld nach deutscher Höhe.
Was hier gilt.
Das ist natürlich da viel mehr wert. Mhm. Also kann man sich viel mehr für kaufen, logischerweise. Und das fand dann irgendwann in den 2010er Jahren, fand das der damalige Bundesinnenminister Wolfgang Schäuble auch schon mal ganz verrückt und hat dann einen Vorstoß bei der EU gemacht. Ja, also gut, dann zahlen wir halt das Kindergeld ins Ausland, Aber es ist doch irgendwie gaga, dass wir mehr Kindergeld denen bezahlen, als sie kriegen würden, wenn beide Eltern mhm. in Polen oder Rumänien arbeiten würden und leben würden, sondern wir zahlen halt die Höhe. Mhm. Und das wurde dann aber abschiedet, wurde dagegen geklagt und dann haben es die Gerichte abschiedet beschieden. Das heißt jetzt zum Beispiel, wenn jetzt jemand, ich kenne jetzt nicht genau die Höhe aller Kindergelder, aber wenn jetzt einer zum Beispiel 100 Euro in Polen oder Rumänien oder sonst irgendwo als Kindergeld kriegt für ein mhm. Kind und bei uns ist der Satz bei 250 Euro, dann kriegt er 100 Euro von Rumänien und 150 dann nochmal von uns drauf.
Wahnsinn, okay.
Und wenn wir sozusagen nur das machen würden, was human, aber auch noch halbwegs vernünftig wäre, dass wir sagen, wir zahlen sozusagen auf Höhe des mhm. Landes, in dem die Kinder leben, mhm. Dann würde es 150 Millionen bringen. Also in der damaligen Zeit, jetzt wäre es wahrscheinlich schon mehr.
Wahnsinn.
Das hat der ausgerechnet. Ja. Genau. Also sehen irgendwie ein ausrufender Sozialstaat. Und das vielleicht jetzt ganz zum Schluss. Der hat tatsächlich hier, der neue argentinische Präsident, in einem Monat den Staat so umgekrempelt, dass er jetzt zum ersten Mal einen Haushaltsüberschuss seit 12 Jahren erzielt hat. Ich will jetzt die Maßnahmen im Einzelnen nicht beurteilen, ob die alle gut oder schlecht sind, mhm. aber man sieht, es geht irgendwie was. Also wenn man mal was anpackt, also wir müssten bestimmt nicht so was machen wie in Argentinien. Wir brauchen auch nicht unbedingt einen Haushaltsüberschuss, aber wenn es mal einigermaßen wieder ausgeglichener wären und wir nicht Sonderschulden als Sondervermögen titeln würden, dann wäre es ja schon ganz gut. So, das ist jetzt alles, was ich so die letzten Wochen gesammelt habe. Ja. Deswegen kann ich auch nicht jede Woche kommen.
Schade.
Manches davon lesen Sie dann auch im Börse Online Editorials. Aber das sind so die Verrücktheiten der vergangenen Wochen.
Für mich war das Video jetzt ganz angenehm, weil ich weniger machen musste.
Ja.
Und Sie die ganze Arbeit gemacht haben. Was von diesen Sachen hat Sie, oder gibt es da was Sie am meisten überrascht hat? Es sind ja alles, alle haben ja irgendwo einen Überraschungsfaktor, aber gab es irgendwas, was Sie am meisten überrascht hat?
Was hat mich am meisten überrascht? Jetzt muss ich selber noch mal kurz auf meinen Zettel schauen. Habe ich mir die Gedanken gar nicht gemacht. Also, ehrlich gesagt, glaube ich, hat mich das Kindergeld hat mich total überrascht, weil ich mir sowas nicht vorstellen konnte. Dann das mit dem LNG, das konnte ich mir auch nicht vorstellen. Und diese Bilanzfälschung von der Deutschen Bundesbank.
Das ist auch gut, ja.
Also dass jetzt das mit dem Atomkraft sehr ideologisch ist und so weiter,
ja.
Das habe ich mir schon vorstellen können. Mhm. Fand es aber gut, dass man da noch so Zahlen dazu hatte. Aber so die anderen Sachen, ja, und dann das andere fand ich aber auch, also das hätte ich nie gedacht, dass man Deutschland ohne Schulden, praktisch ohne Schulden, wieder aufgebaut hat.
Also, also das hätte ich auch im Leben nicht gedacht, gerade nach dieser Zerstörung.
Ja, genau.
Das hätte ich nicht gedacht, gerade bei den heutigen Ausuferungen, die wir da bei den Schulden haben.
Ja.
Mich hat tatsächlich diese 448% vom BIP überrascht,
okay.
dass wir so stark verschuldet sind, weil es ja sonst immer heißt, Deutschland hat nicht so viele Schulden und könnte mehr.
Ja.
Und wir kriegen das gute Rating deswegen und Schuldenunion und. Und dann haben wir ja an und für sich so viele Verbindlichkeiten, die ja irgendwie bedient werden müssen und keiner denkt groß drüber nach.
Ja, also ich hatte da auch mal Gedanken gemacht, es gab ja vor Jahren, gab es ja das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur Klimagerechtigkeit, sage ich mal so. Mhm. Also dass wir halt das Klima schonen müssen, also weil es den zukünftigen Generationen auch zusteht, so ungefähr war ja der Kontext. Und da ist mir dann halt auch eingefallen, ja gut, genauso könnte man ja auch da sagen. Also es ist ja auch eine Generationengerechtigkeit. Ich kann ja jetzt nicht hier asen und dann den künftigen die ganzen Probleme hinterlassen. Mhm. Und da hat aber irgendwie keiner drüber gesprochen.
Ja, super. Vielen Dank wieder,
Herr Köpsel,
für das spannende Video. Was hat euch da draußen am meisten überrascht? Schreibt es uns mal in die Kommentare. In der Infobeschreibung findet ihr auch noch alle Fragen und die Auflösung dazu. Abonniert gerne den Kanal. Hier bei Börse Online werden wir viele Wirtschaftsthemen auch rund um Geld und Aktien kontrovers diskutieren. Gebt dem Video einen Daumen nach oben und dann würde ich sagen, sehen wir uns hier an dieser Stelle, Pöpsel, in ein paar Wochen wieder.
Gerne.
Wie immer bleibt mir am Ende so nur zu sagen, bleibt investiert.